Verkündigung es immer wieder darum geht, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen, darum unsere Häupter erheben und wir uns zubereiten lassen auf den wunderbaren Tag des Kommens Jesu zu seiner Gemeinde. Und ich möchte in diesem Zusammenhang heute einige Ermunterungen geben, allerdings auf dem Hintergrunde paulinischer Aussagen im Hinblick auf die heutige Zeit. Ich lese, was ich schon oft auch zitiert habe, diesmal im Zusammenhang 2. Timotheus Kapitel 3, und zwar die Verse 1 bis 5. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Leben wir in den letzten Tagen, ja? Und nun achten Sie mal auf das, was für die Gemeinde im Hinblick auf schwere Zeiten genannt ist. Also nicht primär Kriege, äußere Dinge, sondern andere, mehr auf das Innere, Geschehen bezogene Aussagen, weil, wie es Bruder Muhl auch immer wieder sagt, unser Kampf nicht primär wieder Fleisch und Blut ist. Also, jetzt, was sollen wir erkennen? Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen, und von diesen wende dich weg. Soweit zunächst. Wir wollen nicht jeden einzelnen Begriff analysieren, aber ich denke, dass Sie schon durch das ganzheitliche Vernehmen dieses Textes spüren, dass das, was der Apostel Paulus im Hinblick auf die Situation am zu Ende gehenden Äon bezeugt, heute überall zu registrieren ist. In all den Bereichen, ob politisch, wirtschaftlich, religiös, pädagogisch, psychologisch. Wir leben in einer Ausreifezeit und diese Ausreifezeit wird uns hier beschrieben. Und wir müssen immer wieder diese entsprechenden Symptome kennen, wir müssen sie sehen, daraus die Konsequenzen ziehen, denn auch bis hinein in die Gemeinden versucht ja der Feind durch die Grenzen der Organisation hindurch das einzuschleusen, was hier an Finsternisattributen angegeben ist. Denn das ist ja geschrieben an Timotheus. Und Timotheus ist der, der das Wort im Auftrag auch des Apostels Paulus weiterzugeben hat. Und ich möchte nun auf diesem Hintergrunde einige Ermahnungen oder Ermunterungen geben, vom Philipperbrief her, damit wir jetzt positiv, konstruktiv mitschauen, erleben und erfahren dürfen, wie wir gewappnet und gefeit sind gegenüber den listigen Anläufen, den Methoden des Fürsten dieses Kosmos, der das initiiert, was wir aber überwinden dürfen. Und ich nehme dazu jetzt Philipper 4, die Verse 4 bis 7, bekannte Worte, die wir uns neu sagen lassen wollen, die ins Herz hineingehen sollen. Da heißt es, freut euch in dem Herrn, alle Zeit. Wiederum sage ich euch, freut euch, lasset eure Milde oder Güte, Liebe kund werden allen Menschen. Der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen und Danksagen euer Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Es sind Befehle, die hier vom erhöhten Herrn über den Apostel Paulus der Gemeinde mitgeteilt werden. Befehle, die zugleich Ermahnungen, aber auch Ermunterungen enthalten. Wenn wir diese Befehle als Gesetze ohne die Kraft Gottes erfahren, werden wir Schiffbruch leiden und können das nicht realisieren, was hier geschrieben steht. Sehen Sie mal, wenn ich dieser Pflanze jetzt sage, liebe Pflanze, wir wollen jetzt gleich gemeinsam ein Lied singen. Nicht? Dann wird die mitschwingen können, aber die erfasst überhaupt gar nicht, was ich verbal zum Ausdruck bringe. Diese Pflanze hat ein Leben niederer Qualität. Wir Menschen haben ein Leben höherer Qualität. Der Wiedergeborene, von Gott ins neue Leben gezeugte, hat das Leben höchster Qualität. Er ist nach 2. Petrus 3 und nach vielen anderen Bibelstellen von Gott durch seinen Geist neu belebt. Wir sind der göttlichen Natur teilhaftig geworden, leben darum in einer ganz anderen Dimension. Und nur wer das neue Leben hat, kann jetzt diese Befehle, die Ermunterungen, die Ermahnungen Gottes realisieren. Wer kein Leben aus Gott hat, der wird das alles vielleicht wohlklingend oder auch als interessant empfinden, was hier gesagt wird, aber es ist keine Resonanz da. Ich bin überzeugt, dass die Blumen sich irgendwie auch freuen an dem, was hier geschieht, aber sie können das doch nicht mit der Ratio, die wir haben, verstehen und aufnehmen und umsetzen. Sie bleiben also irgendwie stumm. Darum ist wichtig, dass wir uns fragen, haben wir das Leben neuer Qualität von Gott geschenkt bekommen? 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus? Ist er eine neue Schöpfung, eine neue Zeugung, eine neue Kreatur. Und nur so können wir diese Aufforderungen realisieren. Sonst haben wir nur den Schein der Gottseligkeit, aber die Kraft fehlt. Die Kraft, das aufzunehmen und umzusetzen. Wir wollen aber jetzt diese drei Ermunterungen und Ermahnungen aufgreifen und fragen, wie kann das, was hier geschrieben steht, was der Apostel uns sagt, uns helfen, in dieser Endzeitsituation das zu überwinden, was wir da in 2. Timotheus 3 gelesen haben. Mittelpunkt der Aussagen hier, unter Berücksichtigung dieser drei Aufforderungen, ist: der Herr ist nahe. Das hat ein Doppeltes. Wir müssen das ganz klar erkennen, der Herr ist nah, er war es ja damals schon in Paulus und denen, die da glaubten. Er ist jetzt nahe hier unter uns, ja noch mehr in uns. Wer weiß, und jeder sollte sich diese Frage nochmal beantworten, wer weiß, dass Jesus Christus jetzt so nah ist, in ihm lebt, dass er jetzt zu uns redet, die Herrschaft bekommen will in unserem Leben, über die Gedankenwelt, über die Seele, ja bis in unsere Leiblichkeit hinein. Wissen wir das? Er ist uns jetzt näher, als damals zu Erdenzeiten er den Jüngern war. Wir haben nicht nur ein Gegenüber, mit dem wir reden dürfen. Wir haben einen Herrn, der sich so erniedrigt hat und jetzt im Heiligen Geist in uns Wohnung machen will. Das ist auch das Gebet immer wieder, was der Apostel Paulus zum Ausdruck bringt, auch im zweiten Gemeindegebet. Er bewohne uns, und zwar total. Und wenn das der Fall ist, dann sind diese Aufforderungen, diese Befehle, es ist ja ein Imperativ, nicht Gesetz, sondern dann ist das Freude für uns, das zu erfüllen. Wer also, ich will es nochmal sagen, diese Aufforderungen gesetzlich praktiziert, wird leider enttäuscht werden. Darum ist Nummer eins immer wieder, dass wir wissen, der Herr ist nah, er lebt in uns, jeder kann ihn aufnehmen, wenn er bereit ist. Und das Zweite, der Herr ist nahe im Hinblick auf sein Kommen. Wenn Paulus das damals schon schrieb, ist heute nach fast 2000-jähriger Heilsgeschichte der Herr umso näher. Ich habe mich gerade nach der Gebetsstunde, vor dieser Stunde nochmal mit einem Bruder unterhalten, darüber, was eigentlich unser innerstes Sehnen sein soll. Freuen wir uns auf den Tag des Kommens. Nicht? Er hat, ich darf es ja sagen, unser lieber Bruder Gohl heute Morgen die Einleitung zur Gebetsgemeinschaft gehabt und hat davon gesprochen, seine Tochter lebt in Kanada. Und wenn Sie sie bald wiedersehen, nicht, dann ist doch hier zwischen zwei lieben Menschen ein Zug zueinander. Es wäre doch schlimm, wenn er erst am Tage der Ankunft so rein formal feststellt, die Tochter ist da, ein bloßer Händedruck, ich nehme dich mit nach Hause und alles läuft so trocken, so im Sinne der Information ab. Nein, da ist Herzblut mit dabei in dieser Begegnung. Und Sie haben alle doch liebe Menschen, die Sie jetzt gern da hätten, mit denen Sie Gemeinschaft hätten oder wenn Sie nachher mit jemandem sprechen. Es muss also unser ganzes Sein mitschwingen im Hinblick auf die erfreuliche Tatsache, Jesus ist nahe, er kommt bald wieder. Freuen Sie sich. Darum heißt es jetzt, freut euch im Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Wir dürfen hier wirklich durch die Gnade und Güte Gottes so viel Freuden haben. Und ich sage immer wieder, wenn ich jetzt mal irgendwohin telefoniere zu meinem Sohn oder auch nach Langensteinbach, wo eine Gebetsgruppe hier auch hinter dieser Tagung steht, wir dürfen uns hier so freuen, werden reich beschenkt und erquickt. Ich sage aber immer wieder, Nummer eins ist das, was wir durchs Wort in der Gemeinschaft durch den Heiligen Geist erfahren. Und dann freuen wir uns an der herrlichen Natur, an dem schönen Wetter, an der Gemeinschaft, an dem, was uns die Küche schenkt. Das dürfen wir alles nehmen. Aber sagen Sie, freuen Sie sich auch, wenn nun mal wie im letzten Jahr 3 Tage Schnee liegt, nicht? Ich wünsche uns das nicht. Die Fußballfans unter uns, hätten Sie sich auch heute Morgen an dieser Wortverkündigung gefreut, wenn Deutschland gestern nicht gewonnen hätte? Ich habe das heute Morgen gerade da vorm Frühstück erfahren, ein Bruder berichtet, das war wie so ein Krimi, ja, dass da Deutschland tatsächlich in der Verlängerung durch das Elfmeterschießen noch gewonnen hat, nicht? Kaum mehr erwartet, wo sie 3-1 im Rückstand lagen, nicht? Und vorhin, als ich da vorbeikam, da waren junge Menschen da an der Theke am Diskutieren über das Spiel von gestern. Also ich kann das ja nun verstehen. Ich habe aktiv Sport getrieben, Fußball, Handball. Ja? Und wehe, wenn am Sonntag meine Mannschaft verloren hatte. Nicht? Das verstehen die nicht Fußballfans sind, verstehen das nicht. Ja? Ich habe es Gott sei Dank heute so abgelegt, es würde mich nicht mehr innerlich so aufwühlen, wenn Deutschland nun gestern verloren hätte. Aber hoffentlich steinigen mich jetzt die Nationalfans nicht. Die Schweizer, die haben wahrscheinlich genauso zu Frankreich gehalten wie zu Deutschland. Ich weiß es zwar nicht, ja. Aber was ich damit sagen will, wenn ich das mal so problematisiere, nicht? Hängt eigentlich unsere Freude vom Sieg der deutschen Mannschaft ab oder hängt die Freude davon ab, dass wir in Jesus Christus ein herrliches Heil haben? Ich hatte einen Konrektor an einer Schule, der war Vorsitzender unseres Sportvereins. Am Montag früh, ich brauchte also gar nicht in die Zeitung zu gucken, wusste ich, ob seine Mannschaft gewonnen oder verloren hatte, nicht? Und die armen Schüler, wenn also sein Verein verloren hatte, ja, die mussten das den ganzen Montag ausbaden. Ist doch schlimm, nicht? Ja, aber wir lächeln jetzt darüber. Sagen Sie mal, gibt es in Ihrem Leben auch Dinge, die Sie so faszinieren, dass Sie ohne diesen kitzelnden Reiz, ohne dieses Vergnügen, ohne das, was Sie da dringend benötigen, keine Freude haben. Das ist doch unser Problem. Nicht? Paulus konnte dieses Wort schreiben aus dem Gefängnis heraus. Freut euch im Herrn. Der Grund, die Ursache, die Quelle der Freude liegt im Herrn. Darum nützt es nichts, wenn wir uns jetzt so in der Seele emotional da aufschaukeln, wie das leider bei vielen der Fall ist. Bestimmte Jugendliche, auch manchmal ältere, ja, die müssen erst vor der Wortverkündigung mindestens eine halbe Stunde ganz bestimmte Songs hören. Ja, das ist doch so. Es gibt Kreise, die müssen erst eine halbe Stunde sich, sie meinen, es wäre der Heilige Geist, ja, es kann auch mal sein, dass man durch den Gesang wirklich innerlich angesprochen wird, aber in den meisten Fällen ist das eine seelische Begeisterung. Ich kenne einen jungen Menschen, der muss zu Hause erst eine ganze Weile Musik hören, ehe er sich irgendwie so ein bisschen auf Gott einstimmen kann. Übrigens, Saul hat das mal auch getan. Aber wir, die wir wissen, Jesus Christus ist nahe, ist Grund der Freude, wir sollten ständig aus dem Allerheiligsten heraus leben. Und das heißt, wir in Christus und Christus in uns. Dass wir ihm aber auch die Herrschaft geben. Und ich sage Ihnen ganz offen, ich tue das ständig, ob ich in der Bergwelt wandere, oder wenn ich auch mal hier schwimmen gehe, oder was immer mir Gott schenkt, ständig, dass ich dem Herrn Lob und Dank sage dafür, dass er Grund meiner Freude ist und ich das andere alles. Da stand ein Mädel, nachdem es in einer Jugendstunde gehört hat, wir sollten uns immer freuen, sollten freundlich sein, vorm Spiegel. Die Mutti schaut, was macht denn das Mädchen da dauernd? Einige kennen es schon, ich habe es wohl schon mal hier eingebracht, aber es ist so typisch. Was machst du denn da, ruft die Mutti. Ja, sagt das Mädchen, ich übe Strahlen. Stand also vorm Spiegel und wollte mal sehen, wie das so wirkt, nicht wahr? Wenn man nun nicht wie so ein Trauerkloß durch die Gegend läuft, sondern als Christ alle Tage freundlich und fröhlich sein soll. Das funktioniert nicht, das ist Ihnen klar. Das ist die falsche Übung, von außen angesetzt. Ja? Wenn Christus Grund der Freude ist, dann kann man selbst, und das darf ich Ihnen auch sagen, in Leiden, auch oft unter Tränen, wissen, der Herr ist nahe, die Freude bleibt erhalten und ein Friede Gottes bestimmt das Leben, auch die Gefühle dann. Möchten wir das immer wieder lernen, denn es heißt ja hier, freut euch im Herrn alle Zeit und alle Wege. Also nicht nur in Arosa hier, ja. Es ist wunderschön, wenn wir die Gemeinschaft haben dürfen. Das erquickt und wir sollten das auch ausnutzen, die Gemeinschaft suchen und pflegen. Aber einmal ist auch diese schöne Zeit zu Ende, leider für etliche morgen schon, nicht? Für andere etwas später. Wir haben hier noch die Freuden auch dieser Gemeinschaft und der Bergwelt, aber die auch wegfahren, sollen wissen, die Freude im Herrn ist unsere Stärke. Alle Zeit, auch wenn es wieder hinabgeht ins Tal der Bewährung, und alle Wege. Das will Paulus uns sagen. Haben Sie schon mal in der Seelsorge vernommen oder durch Seelsorger gehört, dass glaubende Menschen Buße tun, weil sie diesem Befehl nicht nachgekommen sind? Also ich habe es bisher in meiner auch reichhaltigen Seelsorge noch nicht erlebt. Aber so in Gesprächen klang es mal an. Immer dann, wenn wir dem, was Gott von uns erwartet, nicht glaubensgemäß nachkommen, also nicht im Glaubensgehorsam wandeln, werden wir irgendwo schuldig. Ist Ihnen das schon mal deutlich geworden, dass dann, wenn Sie dauernd Trübsal blasen, es mag ein Grund zu Recht bestehen, dass dann, wenn Sie jammern und klagen, auf die Verhältnisse schauen, wenn Sie die Menschen ringsum anklagen, wenn Sie verantwortlich machen Gott für etwas, wo Sie eigentlich zur Rechenschaft hätten gezogen werden müssen, ich könnte jetzt das weiter auflisten. Ist Ihnen klar geworden, dass dann, wenn Sie also nicht auf ihn schauen und immer wieder horizontal schauen, wie Petrus auf die Wellen und Schwierigkeiten, wir schuldig werden, nicht im moralischen Sinne. Und das war für mich, ich will es nochmal sagen, doch bedeutsam, als dieser heimgegangene Bruder in der Konferenz in Langensteinbach mir am Abend zuvor sagte, ich muss mich darunter beugen, Gott hat mir das gezeigt, dass ich nicht auf ihn geschaut habe und nicht gebetet habe, weil er mehr auf die Unvollkommenheit seines sprachlichen Vermögens schaute als auf den Herrn. So fein will nachher der Geist Gottes uns leiden. Denn wenn wir uns freuen sollen im Herrn alle Wege und alle Zeit, dann will Gott, dass wir im Innersten ständig zu Lob und Dank gestimmt sind. Und wenn Gott das von uns erwartet, gibt er uns auch die Kraft und die Möglichkeit dazu. Weil er selbst immer größer ist als alles Kosmische, größer ist als alle Not, größer ist als alle Probleme, größer ist als alle Schwierigkeiten. Denken Sie an Stephanus. Und das will Gott uns schenken, ja, dass er in den tiefsten Leiden den Himmel offen sah. Und liebe Geschwister, das brauchen wir immer wieder. Wir müssen einen geöffneten Himmel haben. Wir müssen, wie wir es heute Morgen besprachen, immer wieder, ja dürfen, möchte ich sagen, das muss, klingt gesetzlich, wir dürfen immer wieder aufschauen auf den Anfänger und Vollender des Glaubens. Von daher können wir dann auch diese Befehle realisieren, umsetzen. Freut euch in dem Herrn alle Zeit, und Paulus wiederholt das noch einmal in dieser Aussage, in der Imperativform, wiederum sage ich euch, freut euch. Das ist ein herrliches Vermögen in Christo. Aus dem Reichtum seiner Fülle dürfen wir schöpfen und dürfen dann so Gott verherrlichen, indem wir aus seiner Freude leben und so überfließendes Leben haben, nach Johannes Kapitel 10, damit andere Menschen auch davon profitieren. Und ich möchte zum Schluss dieses ersten Abschnittes nochmal betonen, suchen wir nicht, wie die, die in 2. Timotheus 3 genannt werden, in äußeren Vergnügen unsere Freude. Denn das ist das Kennzeichen dieser Zeit, dass der Fürst dieser Welt nicht echte Freuden anbietet, sondern solche, gerade jungen Menschen, ja, die zunächst faszinieren, aber die Menschen immer mehr in Abhängigkeiten führen, Beispiel Drogenabhängigkeit, Alkohol ist ein Beispiel dafür, und die Menschen können nachher ohne diese Droge nicht mehr leben. Es heißt hier, die das Vergnügen mehr lieben als Gott. Für uns heißt es, die sich auch freuen dürfen in äußeren Dingen, die aber Gott zuerst lieben, hier stimmt dann die Prioritätenfolge und sich dann freuen dürfen. Alles ist dann unser. Dann ist das Leben kein Krampf, sondern dann kommt das ins richtige Gleichgewicht, was Gott uns schenkt an himmlischer Herrlichkeit und das, was wir hier auf dieser Erde erleben, erfahren und praktizieren dürfen. Das wünsche ich uns. Das ist die rechte Einstimmung, das ist das rechte Verhältnis von Glauben zu wandeln in dieser Zeit. Also nicht von böser Lust, von den Vergnügen ohne Gott dominiert und bestimmt zu werden, das endet immer in Abhängigkeiten, in schlimmen Situationen, meistens in Katastrophen. Das will der Fürst dieses Kosmos Menschenleben zerstören, während Gott in seiner Fülle reich beschenken und segnen will. Zweite Aussage. Eure Milde, eure Güte, ein bestimmter Aspekt der Liebe, ja, soll durch uns kund werden, allen Menschen, die uns sympathisch sind. Steht nicht da, nicht? Sehen Sie, wir sind uns da alle so nett und sympathisch hier. Hier gibt es Gott sei Dank keine unsympathischen Menschen unter uns. Und da ist es nicht schwierig, dass wir uns gegenseitig das kund werden lassen können, was Gott in uns hineinlegt. Aber es gibt ja auch nicht nur sympathische, nicht? Es gibt ja auch unsympathische Menschen. Solche, die nicht unserer Wellenlänge entsprechen. Es gibt ja Menschentypen, die in der Konstitution so gut zueinander passen in der Wellenlänge, dass da Sender und Empfänger wunderbar über ein bestimmtes Medium abgestimmt sind. Aber wir stehen im Leben, ich stehe im Beruf und da gibt es alle Kategorien von Menschen, wie sie auch in der Schrift uns bezeichnet sind. Nicht nur die vier Konstitutionstypen, Charaktertypen, sondern so unterschiedliche Menschen, dass ich oft auf den ersten Blick bei meinen Referendaren sehe, mit dem möchtest du eigentlich nicht zusammenarbeiten. Und ich erlebte einmal in Langensteinbach, dass mir dort ein Mensch begegnete. Ich fuhr herauf mit dem Wagen, und der Betreffende stieg gerade aus, dass ich dachte, hoffentlich gehört er nicht zu meiner Konferenz. Rein äußerlich, ja, das muss ich sagen, rein äußerlich, also so total meinem Geschmack zuwider. Nicht? Ein älterer Mensch, also mit so langen Haaren und körperlich ganz eigenartig gestaltet. Das Licht ging an, als wir anfingen zu loben und zu danken. Und als ich also das negative Bild beschrieb, ging das Licht aus, ja. Aber ich muss dann sagen, ich bin im Hinblick auf diesen Bruder nachher doch beschämt worden. Wir hatten kostbare Gemeinschaft. Der Herr sieht das Herz an und nicht das, was äußerlich ist. Nicht? Darum lasst also eure Milde, eure Güte kund werden allen Menschen. Auch den sonderbaren Heiligen. Und ich habe hier schon mal gesagt, auch den Eisheiligen. Ja, die gibt es auch noch. Sodass die Liebe und Güte des Christus in der Lage ist, auch den Eispanzer, den leider mancher Heilige noch so um sich hat, herum schmelzt. Das ist das, was die Liebe und Güte Gottes erwirken will. Denn es ist nicht automatisch so, dass jeder, der zum Glauben an Jesus Christus kommt, nun schon so verändert wird, dass er nur noch Gefäß ist, um die Liebe, die Güte, die Milde Gottes weiterzugeben. Erst dann, wenn der Mensch auch das zweite Mal sich bekehrt, wie ich es an dem Beispiel des Brummkreisels sagte, damit das, was heilsegoistisch erscheint, aufgelöst wird durch die Liebe Gottes und von 1. Korinther 13 her dieser Mensch nicht mehr egoistisch eingestellt ist, sondern die Liebe Gottes, die Milde und die Güte weitergibt. Darum geht es. Das tote Meer ist deswegen tot, weil es nur aufnimmt und all die Mineralien mit diesem Zufluss in dieses Becken eingeschleust werden, aber nun kein entsprechender Abfluss da ist. Es gibt leider viele Gläubige, die nur konsumieren wollen. Und ich hoffe, wir wollen das nicht nur, sondern tragen das dann auch, was Gott uns hier schenkt, hinein in unsere Umgebung. Zuerst durch das, was wir sind. Wissen Sie, dass das, was wir sind, lauter spricht als das, was wir sagen? Damit wir keine nur tönende Schelle sind, sondern das Leben und Kraft und Liebe und Milde und Güte uns auszeichnen durch Christus und wir ganz schlicht da, wo wir stehen, ein Zeugnis sind. Das merken wir meistens gar nicht. Ich habe einmal Erschütterndes erlebt und das hat mir gezeigt, wie oft ein freundlicher Blick helfen kann. Als ich als junger Lehrer eine Klasse übernahm, wurde ein Schüler plötzlich krank, akute Blinddarmentzündung. Sie war schon so weit fortgeschritten, dass dieser Junge kurze Zeit nach der Operation verstarb. Dann kamen die Eltern zu mir und sagten, wir müssen Ihnen mal danken. Ich sage, weshalb? Ja, Sie haben meinem Jungen überhaupt erst die Schule wieder liebens- und lebenswert gemacht. Ja, wieso? Ich wusste das nicht. Die Lehrerin, die Klassenlehrerin, die zuvor da unterrichtete, hat diesen Jungen immer gedrückt, lieblos behandelt, kein Lob, nur Tadel. Sie wissen, das frustriert, wie wir heute sagen, Menschen und Schüler. Wie viele Schüler gehen übrigens durch die Hände solcher Lehrkräfte, die nicht nur die Lust an der Schule verlieren, sondern für ihr ganzes Leben lang so negativ eingestimmt werden, dass sie selbst nicht mehr das Leben bewältigen können. Durch einfache Lieder, durch ein freundliches Wort hat dieser Junge wieder Mut bekommen, zur Schule zu gehen, er ist wieder gerne in die Schule gegangen und hat zum Schluss, als er schon in Fantasie war, ein Lied gesungen, was ich dieser Klasse beigebracht hatte und wo Gott Mittelpunkt war. Und das hat mich dann doch erquickt. Hat mir aber auch gesagt, lieber Freund, denke daran, wie viele junge Menschen hier durch ein liebevolles Wort, durch das So-Sein, in eine Atmosphäre eingetaucht werden, wo sie sich wohlfühlen, entspannen können. Und das brauchen wir doch heute. Die Menschen, denken Sie an 2. Timotheus 3, werden so egoistisch sein, so grausam, haben Sie dieses Attribut vernommen, so grausam, dass sie sich durchsetzen und zwar ohne Rücksicht auf Verluste. Und wenn schon, wie ich es Ihnen andeutete, in pädagogischen Konzeptionen drin steht Ich-Stärke, Ich-Durchsetzung, Ich-Findung, dann sind das Vokabeln, die heute mit Inhalt gefüllt werden. Und dass junge Menschen zu Kritik heute befähigt werden sollen, das fragt sich nur mit welchen Kategorien, dass sie schon in der Grundschule den Eltern den Gehorsam verweigern. Und deswegen steht hier drin, Kinder werden den Eltern ungehorsam sein, nicht nur im Sinne eines Generationenproblems allgemein, sondern in einer übersteigerten Form. Das, wie ich es oft erfahren habe, in dem Augenblick, da Kinder können sie aus dem Haus rausziehen, Kinder auch gläubiger Eltern, dass sie die Brücken abbrechen zum Elternhaus, sich selbst verwirklichen wollen, auch das ist eine Vokabel, die heute in der Pädagogik immer verwandt wird, Selbstverwirklichung. Wohin das führt, in der Spitzenentwicklung ist klar, Egoismus in einer Weise, wie wir ihn bisher noch nicht registriert haben. Und dieser Egoismus findet ja einen Höhepunkt im Terrorismus. Das alles, was wir heute beobachten, hat Wurzeln im Pädagogischen, im Theologischen, denn auch eine Theologie weiß heute nichts mehr von, mit Ausnahmen, Erlösung zu bringen von Evangelium, sondern diese Theologie mündet ein in Soziologie, in Politologie, in Philosophie und in falsch verstandener Pädagogik. Das haben wir hier genau beschrieben und wir sollen uns gar nicht wundern. Ich darf nur eins sagen, wenn wir als Eltern nun sowas registrieren, gibt es nur diese Antworten, dass wir Jesus darstellen, die gottgemäße Autorität anziehen, nach Epheser 5, dass die Eltern die gottgemäße Hauptschaft akzeptieren, Gott, der Vater, der Sohn, denn er hat nichts getan, was er nicht den Vater zuvor tun sehen. Dann der Mann, das Haupt der Familie, immer in Gott gewollter Hierarchie. Und Sie merken das heute durch Emanzipation, durch falsch verstandene Demokratisierung, dieses Prinzip aufgelöst werden soll. Dann die Frau in der Unterordnung nicht im Sinne einer falsch verstandenen Unterwürfigkeit. Die Frau ist gleichwertig nur von der Funktion her, von Gott her anders in die Lebenszusammenhänge eingeordnet. Und dann steht auch da, dass die Kinder gehorsam sein sollen, auch im Epheserbrief, ihren Eltern, auf dass es ihnen wohlgehe und sie lange leben auf Erden. Das ist eine Verheißung schon von den alttestamentlichen Geboten her. Da liegt für die Menschheit, wenn sie diese Ordnung beachten würden, Segen schon drin. Und vielmehr für uns Glaubende, wenn wir diese Aufforderungen verstehen als Evangelium und auch unsere göttliche Position beziehen, damit wir das, was in 2. Timotheus 3 geschrieben ist, gottgemäß überwinden können. Licht ist immer stärker als Finsternis. Darum lasst, ihr lieben Eltern, wenn ihr diese Probleme habt, in der Freude des Herrn und in der Liebe und Güte, gottgemäßer Art, nicht in falscher Weichlichkeit. Es kann auch die Liebe manchmal ganz hart Nein sagen. Nicht, denn unser Bruder Muhl hat das ja auch von der Erziehung der Kinder und Enkelkinder ja her praktiziert. Nicht, dass man dann mal sagt, Schluss bis hierher, aber in göttlicher Vollmacht und Liebe. Ich erfahre das dann auch immer wieder, dass dann die Kinder hinterher sagen, es war richtig, dass hier ein Nein kam, sie aber auch wussten, es ist auf der Basis der Liebe, der Milde, der Güte geschehen. Nur so können wir diese destruktiven Ansätze, Tendenzen und Verhaltensweisen in unserer Gesellschaft überwinden. Aber ich muss auch sagen, nur im kleinen Bereich. Wir wollen uns nicht der Illusion und Utopie hingeben, als ob wir unsere Gesellschaft mit unserem Verständnis geistlicher Ausrichtung verändern könnten. Ich habe einen Kollegen, einen Gläubigen, der allerdings etwas diffus ist, der daran zerbricht. Ich habe 2 lange seelsorgerliche Gespräche, ehe ich hierher fuhr, mit ihm gehabt. Der musste 6 Monate bereits pausieren, weil er immer meinte, er müsste das, was der Gemeinde gilt, auf Schule, die Klassen und alle Beziehungen zu Schülern übertragen. Und er merkt gar nicht, wie eigenartig, wie falsch, wie merkwürdig er in der Verhaltensweise bis hin zu einer komischen Figur er die Botschaft des Christus lächerlich macht. Und darum milde Güte weitergeben, zuerst durch das, was ich bin. Denn ich habe die Fächer Mathematik, Sport und Religion früher vertreten. Es sind gar keine strukturverwandten Fächer. Ich habe immer gesagt, ich habe etwas für Geist, Seele und Leib. Und eine Schülerin, bei der ich Mathematik und Religion gab, die hat ein halbes Jahr mich beobachtet, hat mir hinterher gesagt, sie ist zum Glauben gekommen und ist heute eine gläubige Lehrerin, die ganze Familie ist gläubig. Ich habe sie ein halbes Jahr beobachtet, ob sie in Mathematik genauso in der Ruhe und Gelassenheit blieben wie in der Religionsstunde. Ja, ist klar, wenn da einer so eine Formel nicht kapiert, kann man dann schnell anders reagieren, nicht? Aber ich habe Gott sei Dank immer wieder Gnade und Kraft erfahren dürfen. Die Menschen beobachten die Christen mehr als wir ahnen. Übrigens wissen sie ja dann genau, welches die Kriterien sind, ne? Sie nehmen sie nur nicht für sich in Anspruch und werden dadurch auch schuldig. Aber wir zuerst vor unserem Gott. Darum lasst eure Milde, die Liebe kund werden allen Menschen, ja auch den Feinden des Wortes Gottes. Ich habe hier im seelsorgerlichen Gespräch etlichen gesagt, die in schlimmen Verhältnissen stehen, in Berufen, wo Menschen da sind, die ihnen total zuwider sind. Genau da können wir das praktizieren. Nicht aus eigener Kraft, sondern in der Kraft der Liebe des Christus. Ich habe einmal mit einem ehemaligen Schulkameraden, auch Kollegen, etwas Eigenartiges erlebt. Ich habe dafür gesorgt, dass er mein Nachfolger an der Realschule für das Fach Mathematik wurde. Der Schulleiter wollte ihn nicht. Ich habe dafür gebürgt, er war ein Choleriker und war in der Verhaltensweise etwas problematisch, aber ein hervorragender Fachwissenschaftler. In seiner Klasse waren etliche Mädel, die zu meiner Frau in den Haus Bibelkreis gingen. Eines Tages lässt er die alle aufstehen. Und die denken, no, der wird uns jetzt freundlich zusprechen. Da donnert der diese Mädchen vor der gesamten Klasse zusammen. Ihr wollt besser sein. Ihr geht da in den Heinemann-Kreis. Bildet euch ja nicht ein. Und so prasselten also die Vorwürfe in einer schaurigen, nicht pädagogischen Weise auf diese Kinder her. Die waren also ganz verdonnert, setzten sich kleinlaut hin und kamen zu uns. Wir haben ihnen gesagt, sie sollen den Lehrer lieben, dafür beten und sollen sich ihm verhalten, so gegenüber verhalten, als ob nichts geschehen wäre. Aber jetzt traf ich mit ihm kurze Zeit zusammen. Und dann kam es innerlich hoch, nicht? Du hast dafür gesorgt, dass er an die Realschule kam. Du hast dich für ihn eingesetzt und das ist die Quittung, nicht? Sie kennen das. Und dann durfte ich aber sofort sagen, Herr, du hast das zugelassen, schenk mir jetzt deine Liebe. Ich konnte freundlich sein. Er war entwaffnet. Und von dem Tage an hat er jedes Mal, ich war inzwischen Schulleiter an einer anderen Schule, jedes Mal mir Grüße an meine Frau bestellen lassen. Und stellen Sie sich vor, jetzt als meine Frau zu Beginn des Jahres heimging, treffe ich ihn. Der hat also so voller Mitleiden mich angesprochen und hat mir nochmal geschrieben. Also von dem, was damals war, keine Spur mehr. Ich muss sagen, das ist immer wieder neu zu lernen. Und ich möchte es Ihnen mitgeben, wo immer Sie stehen. Geben Sie der Liebe des Christus Raum, dann können Sie seine Güte und Milde nicht aus eigener Produktion weitergeben, sondern aus dieser Kraft heraus. Drittes Beispiel, dritte Aufforderung, seid um nichts besorgt.
Sogar um gar nichts.
Um gar nichts. Selbst auch nicht um unser eigenes Seelenheil oder darum, dass wir die Herrlichkeit gewinnen. Nicht in falscher Weise. Viele sorgen sich und mühen sich leider verkrampft, gesetzlich, aus eigenem Bemühen. Es gibt auch wenige Glaubende, die, wenn sie Sorgen haben, das als Schuld erkennen. Und wissen Sie, dass das die kleinen Füchse sind, die den Weinberg verderben können. Und ich weiß, was ich sage. Ich habe oft nur von einer Minute zur anderen leben können, immer wieder alle Sorgen abgebend. Aber wenn wir das tun, wird zugleich etwas praktiziert, was hier uns auch empfohlen wird. Nämlich, dass wir unsere Sorgen dem abgeben, der alle Gewalt hat im Himmel und auf Erden. Denn er ist unser Vater und der ist um uns besorgt, mehr als wir sein können. Glauben Sie das? Das müssen wir uns immer wieder in jeder Situation vor Augen malen und ins Herz schreiben lassen. Denn das, und jetzt komme ich wieder auf 2. Timotheus 3 zurück, was da angegeben ist, an grausamen Geschehnissen, an einer Überspitzung, an einer Ausreife menschlicher Verhaltensweisen, das könnte uns zu Sorgen, ja zu Furcht Anlass geben. Ich habe das manchmal erlebt, wenn ich also meine so linksrevolutionären ehemaligen Studenten und jetzigen Referendare dann sah, die sofort bei uns im Seminar alles anders machen wollen. In einer Sprache, die ich hier gar nicht wiedergeben kann, so dass sie meinen, sie haben also hier junge Leute vor sich, die aus unterprivilegierten, aus sozialen Schichten kommen, die nur so eine Gossensprache reden, nicht? Und die wollen also Lehrkräfte sein. Und ich habe immer wieder, auch in den Sitzungen, wenn es hart auf hart ging, alle Sorge ihm gebracht. Und habe dann erleben dürfen, dass innerhalb bestimmter Zeit, wenn Gott es für geraten hielt, die Situation sich total veränderte. Ich habe erlebt bei Personalratswahlen, dass gerade vor gut einem Jahr meine Referendare 4 Ausbilder und nur einen Referendar gewählt haben, sodass ich also mit meinen Mitarbeitern, die auch in dem Personalrat drin sind, zusammenarbeiten konnte. Und früher gab es also Leute, die das Modell der Wirtschaft auf das Seminar übertragen wollten. Ich wäre also Arbeitgeber, Kapitalist und die armen Referendare sind Arbeitnehmer, nicht? Und ich habe ihnen immer wieder gesagt, wir ziehen an einem Strang, wir haben gemeinsam zu unterrichten, wir wollen, dass Schule funktioniert. Und es hat sich nachher immer wieder, wenn ich alle Sorge auf Gott warf, gottgemäß entspannt. Ich mache ihnen Mut dazu. Es gibt keine Situation, die Gott nicht im Griff hat. Nur eine, wenn wir uns selber sorgen. Jetzt in Langensteinbach sprachen wir das mal an, da hat der Bruder Schirmacher, wir kennen ihn ja impulsiv, dieses Wort genommen. Er nahm ein Buch und schleuderte es voller Wucht auf einen Sessel, der da hinten irgendwo stand und sagte, so sollen wir unsere Sorge wegwerfen. Wegwerfen. Werfet eure Sorge auf ihn. Nicht so, jetzt geben wir vorsichtig die Sorge dem Herrn, dann ziehen wir das wieder zurück. Das machen wir doch oft. Nicht? Dass wir Gott etwas scheinbar geben, aber dann das ganze Problem selbst ventilieren und uns herumquälen und Sorgen, wenn sie sich in der Gedankenwelt niederlassen, können quälend sein. Seid um nichts besorgt, sondern in allen Dingen sollen wir durch Bitten und Flehen, also eben vor Gott stehen bleiben, mit Danksagung dann seine herrlichen Zusprüche erfahren und die Gewissheit, Gott kümmert sich um alles, bis in Kleinigkeiten hinein. Ich will Ihnen noch ein Beispiel geben, damit wir das Ganze auch immer wieder in die Praxis hineinbeziehen. Ich war voriges Jahr zu Beginn des Jahres in Berlin. Mein Sohn war mitgefahren und noch jemand. Er steuerte den Wagen. Wir mussten in Berlin anhand der Karte uns orientieren. Ich wollte in die Gemeinde Hasenheide. Und plötzlich Umleitung. Wir hingen mitten im Verkehrsgewühl. Ich wusste nicht, ob links oder rechts oder geradeaus. Und dann kennen Sie ja die lieben freundlichen Mitfahrer. Dann wird gehupt und der eine macht so. Und dann steckt man da drin. Ich sage, Herr, jetzt musst du uns hier raushelfen. Ein Stoßgebet sorge ihm abgebend auf einmal. Neben mir ein Wagen. Es winkt der Fahrer, war das der Predigerbruder, zu dem ich wollte. Genau. Auf die Sekunde genau. Und wenn Sie jetzt mal weiter mitstaunen wollen, der war von Süddeutschland Autobahn über Hof gekommen. Ich über Helmstedt. Auf die Sekunde, wer ein bisschen was von der Wahrscheinlichkeitsrechnung versteht, der kann sagen, das ist eine Relation von 1 zu Millionen. Beim Übergang Helmstedt waren erst 3 Bahnen geöffnet. Und jetzt musste da der Fopo die 4. für uns öffnen. Der winkt mir heran. Ich hätte nämlich sonst eine Viertelstunde länger da stehen müssen und hätte den Bruder nicht gesehen. Und noch was, der sagt mir hinterher, wir haben gerade ein Tonband von mir gehört, was ich irgendmal in der Hasenheide als Thematik eingab. Das genau hörten die und da treffen wir uns. Er fuhr voran und ich war getröstet an Ort und Stelle. Nur ein kleines Beispiel, ich habe hier von Ihnen auch etliche dieser Erfahrungen vernommen. Es will sagen, Gott kümmert sich um alle Probleme. Nehmen Sie ja keine Sorge von hier oben mit. Lassen Sie sie hier. Und wenn Sie allein nicht fertig werden, ich will es Ihnen auch sagen, sprechen Sie mit jemandem darüber.
Bitte Kassette wenden.
Und wenn Sie allein nicht fertig werden, ich will es Ihnen auch sagen, sprechen Sie mit jemandem darüber. Wir sind viele Menschen, denen Sie das anvertrauen können. Wir sind jederzeit auch hier zu Gesprächen bereit. Es darf niemand von hier belastet wegfahren. Und wer das tut, so wie das hier beschrieben steht, der wird dann anschließend eine wunderbare Erfahrung machen, nämlich, dass der Friede Gottes, der höher ist als unsere Gedanken, der umgreifender ist als unsere Vernunft, hier uns im Innersten des Wesens so bewahrt wie in einer Feste. Und das habe ich oft erfahren, dass ich mich gefragt habe, wie kannst du in einer solchen Situation ganz still im Frieden sein? Weil der Friede Gottes so gegenwärtig ist, dass wir außerhalb des Kosmos sitzend nun auch in der Praxis dort teilhaben an der Gemeinschaft mit Gott. Das möchte der Herr uns schenken in einer immer turbulenter werdenden Zeit. Angesichts einer größer werdenden Finsternis, wo die dämonischen Mächte die Menschen so manipulieren, wie wir das gehört haben, und so in eine egoistische Verhaltensweise bringen, dass wir auch da in Nöte, Schwierigkeiten hineinkommen. Und darum der letzte Hinweis, als letzte Ermahnung, nicht in diesen Versen stehen, sondern immer wieder in der Bibel angesprochen, fürchtet euch nicht. Fürchte dich nicht, glaube nur. 2. Timotheus 1, Vers 7. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe, der gesunden Vernunft oder Besonnenheit oder Zucht, wie sie übersetzt werden. Wer sich sorgt, muss sich dann fürchten. Bei wem sich die Sorgen anhäufen, das ist schon psychologisch erklärbar, der wird ganz stark von unteren psychischen Schichten her bedrängt, bedrückt. Und ist das nicht ein Zeichen auch unserer Gegenwart, dass die Menschheit immer mehr in Ängste und in Furcht, Furcht ist der Bezug zu differenzierten Verhaltensweisen, hineingerät? Ich habe es wohl schon mal angedeutet, es gibt heute Literatur im pädagogischen Bereich mit den Titeln Lehrerängste. Nicht nur die Schüler haben Angst vor den Lehrern, im Gegenteil, wenn sie wüssten, wie viele Lehrer Ängste haben. Wie viele Menschen in der Wirtschaft nicht mehr durchsehen. Wie viele Politiker, Wissenschaftler, Wirtschaftler, Futurologen, die sich also mit der Zukunft befassen, Psychologen, vom Phänomen der Angst und der Furcht überfallen werden. Sie reflektieren, das heißt, sie sinnen darüber nach, aber haben nicht den Durchblick und können nicht die Antwort geben wie wir. Die Antwort für uns ist, alle Sorge werft auf ihn, und dann, wenn die Furcht so im Sinne des Schleichenden, Faszinierenden, ja Hypnotisierenden uns anspringen will, dürfen wir sagen, ich bin jetzt geborgen in der ganzen Waffenrüstung des Christus. Seid stark im Herrn und in der Macht und Kraft seiner Stärke. Immer wieder dann Worte nehmen, die uns in diesem Sinne inspirieren. So viele der Verheißungen da sind. Sie sind Ja und Amen in Christus und Gott zu Lobe durch uns. Und wir sollen alle Zeit in seinem Triumph uns befinden in Christus, sodass wir mehr als Übersieger sein sollen. Voraussetzung dazu ist immer wieder, und das will ich zum Schluss nochmal differenziert kurz darlegen, dass wir die Probleme der Vergangenheit bewältigt haben. Viele müssen sich in der Gegenwart fürchten, weil sie irgendetwas mitschleppen aus der Kindheit. Ich hatte ein Gespräch in Langensteinbach mit einer schon jahrzehntelangen gläubigen Frau, die ein Kindheitserlebnis noch nicht überwunden hatte. Ihr Vater ist in der Nazizeit als Prediger des Evangeliums auf eigenartige Weise aus dem Leben geschieden. Und die Angehörigen vermuteten, hier sei Mord geschehen. Als sechsjähriges Kind, sehr am Vater hängend, dieses sicher für uns alle auch als schwerwiegendes Problem, ja als Last zu beurteilende Phänomen, vom Kinde damals nicht bewältigt, aber nachwirkend bis in die Jetztzeit. Ich habe mit ihr nochmal darüber gesprochen. Und ich hatte den Eindruck, dass ein lösendes Wort und Gebet nun wieder den freien Durchblick gab. Viele sind deswegen nicht stark und in der Kraft des Herrn leben, weil sie solche Probleme nicht bewältigt haben und weil oft noch Schuld und Sünde belasten. Also bitte Nummer eins, sorgen Sie immer wieder dafür, dass das Vergangene gottgemäß gelöst wird, und das heißt, dass wir alles ins Licht stellen. Nur wer ins Licht tritt, hat Reinigung durch das Blut Jesu, und nur so haben wir auch Gemeinschaft untereinander nach 1. Johannes 1, Vers 7. Zweitens, viele werden von der Gegenwart insofern in der Bewältigung der Probleme abgelenkt, als sie nun dauernd in die Zukunft schauen. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Kühn hat mal gesagt, es gibt nicht nur die ewig Gestrigen, sondern auch die, die ewig in die Zukunft schauen. Das sind nicht nur die modernen Weltverbesserer, die dauernd eine neue Gesellschaft proklamieren und realisieren wollen. Es sind auch viele, die im falschen Sinne einen Sprung machen und nicht gottgemäß das Jetzt bewältigen und etwas in die Zukunft verlagern und damit religiös kompensieren. Das sind Schwärmer. Die schweben immer, wie es mal meine Nichte sagt, die schweben immer so 30 Zentimeter über dem Erdboden. Kennen Sie auch solche Leute? Ach, und dann sind sie überhaupt nicht in der Lage, die Gegenwart zu bewältigen, was einmal kommt. Und sie sind in falscher Weise auf eine Sache, auf etwas programmiert und nicht auf den kommenden Herrn. Die sollen vom Haupt abhängen und sollen in ihm gewurzelt und gegründet sein. Und dann ist er selbst der Geist der Weissagung nach der Offenbarung. Und er selbst kann uns dann diese herrlichen Dinge, wie wir sie hier hören, aufzeigen. Er muss uns gottgemäß inspirieren. Dann dürfen wir wissen, wir brauchen uns nicht zu fürchten. Und können im Jetzt leben. Und brauchen nicht wie jener Bruder, ich habe es schon mal erwähnt, jetzt aber nochmal als Beispiel einbringen, darüber nachzusinnen, werde ich morgen, wenn ich nach Hause fahre, mit meinem Wagen über diese Autobahnbrücke ohne psychische Belastung kommen. Sie können sich das nicht vorstellen, was das bedeutet, wenn Menschen so seelisch verkrampft werden. Das gibt es heute je länger, je mehr. Psychische Zwänge, Neurosen, bis hin zu ganz starken seelischen Belastungen, die zu Krankheiten führen können. Darum sollen wir den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit anziehen und sollen uns freuen auf den kommenden Herrn. Er gibt uns die rechte Zukunftsperspektive. Er sorgt dafür, dass die Weltgeschichte, die Heilsgeschichte gottgemäß verlaufen und wir sind darin eingeschlossen, als ein wunderbares Gebilde, ein herrlicher Organismus erwählt, vor Grundlegung der Welt, ehe etwas Sichtbares in Erscheinung trat. Und weil wir von dort her kommen, nach 1. Korinther 1, Vers 30, dürfen wir wissen, Jesus Christus ist uns gemacht von Gott zur Weisheit. Und was ist diese Weisheit? Gerechtigkeit in Christus? Heiligung, nicht krampfhafte eigene Leistung? Er ist unsere Heiligung, wir sind in ihm schon heilig gemacht. Und er ist unsere Vollerlösung. Auf den Tag, da er kommt, wir vereinigt werden, Haupt und Glieder verwandelt werden, der Herr ist nah, und wir so dann vom Glauben zum Schauen kommen und dann dargestellt werden dem Vater ohne Flecken und Runzeln. Die beste Kosmetik, die uns noch bevorsteht, nicht? Das ist zum Freuen, und dann dürfen wir sein bei ihm alle Zeit. Und wer solche Hoffnung hat, lässt sich ständig reinigen, wie es in Johannes 15 steht, organisch, weil wir wissen, durch seinen Geist haben wir Verbindung mit dem Haupt und dürfen uns darum freuen. Also, freut euch im Herrn, alle Wege, alle Zeit. Eure milde Güte lasset kund werden allen Menschen, alle Zeit, allen Menschen. Seid um nichts besorgt, weil er für alles sorgt. Und darum brauchen wir uns nicht zu fürchten, sondern Gott sagt, glaube nur, vertraue nur auf den Tag hin. Denn er ist getreu, der das Werk angefangen hat in uns. Er wird es auch vollführen auf den Tag des Kommens des Herrn. Er ist der Garant, wenn wir uns ihm immer wieder überlassen. Das schenke Gott uns zum Preise seines Namens. Amen.
Amen.
Bezug auf das Sorgen.
Kennt das Neue Testament zweierlei Begriffe, Tätigkeiten? Das eine vollständig negativ, beurteilt von Gott, wie wir gehört haben. Und da gilt, seid um gar nichts besorgt, sondern alle eure Anliegen seid wälzet auf den Herrn. Wälzet, der Ausdruck kommt aus dem Hebräischen und ist das Grundwort von Golgatha. Denn der Herr, Gott, hat alle unsere Sorgen, nicht nur unsere Sünden, auf ihn gewälzt. Und wenn wir das selber noch vollziehen, dann wird die Sache aktuell. Und dann erleben wir die Befreiung von allen Sorgen. Das positive Sorgen kennt die Schrift auch und wir im Deutschen auch. Wir dürfen Vorsorge treffen und Fürsorge ausüben. Verstehen wir? Ja. Petrus hat eine Schau, einen tiefen Blick in Bezug auf das fälschliche Sorgen, indem er so beginnt, um uns davor zu warnen: So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand des Herrn, indem ihr um gar nichts besorgt seid. Das heißt also, und wenn wir nur noch um etwas Kleines besorgt sind, im falschen Sinne, wie der göttlichen Sinne, haben wir uns nicht gedemütigt unter die gewaltige Hand des Herrn. Und das Wunderbare der gewaltigen Hand unseres Herrn besteht darin, er stellt, jetzt nach einem Wort Salomos in den Apokryphen, seine ganze Vollmacht und unendliche Gewalt seiner Barmherzigkeit zur Verfügung. Welcher Herrscher und welcher Gewaltmensch, ne, stellt seine Gewalt der Barmherzigkeit, völlig allein der Barmherzigkeit zur Verfügung? Nur unser Gott. Wir haben gehört, wenn wir unsere Lust am Herrn haben, er spricht da das eine Wort aus, wer mich isst, der hat nicht nur ewiges Leben, sondern er hat Leben in sich selbst. Wer mich isst, im Zusammenhang, wer mein Blut trinkt und mein Fleisch isst, sagt er dann abwandelnd, wer mich isst, der hat seine Lust am Herrn, wer ihn isst, aufnimmt. Und der Geist Gottes sorgt dann, dass, wenn wir ihn essen, aufnehmen, dass der innere geistliche Mensch oder Mensch des Geistes dann das wunderbar verdaut und zu einem Bestandteil von unserem neuen inwendigen Menschen macht. Großartiges Bild, erste Blätter unserer Bibel, in der Mitte des Garten Edens stand der Baum des Lebens. Gerade daneben der Baum der Erkenntnis des Bösen und Guten. Und im ganzen Garten Gottes ringsum allerlei Bäume mit jeder Art von Frucht. Und ein Reichtum, den wir uns gar nicht vorstellen können. Die Katastrophe ist geschehen, Fall der ersten Menschen. Gott stellt sie zur Rede. Antwort: Wir essen von allen Bäumen im Garten. Und jetzt, was die sagen. Nur von dem Baum, der in der Mitte des Gartens steht, essen wir nicht. Und die Schrift hat vorher gesagt, der Baum des Lebens steht in der Mitte des Gartens. Ohne Zweifel, das ist der Mittelpunkt. Der Baum des Lebens, Darstellung von der Gegenwart Jesu Christi. Im Hebräischen ist Baum und Holz das gleiche Wort. Wir können lesen, das Holz des Lebens, Offenbarung 1, in den ersten Kapiteln, Christus, so. Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, repräsentiert direkt den Satan, denn die Schlange wollte ja, dass die Menschen von dieser Frucht essen, das von seinen Inspirationen. Also, aus lauter Angst vor dem gefährlichen Baum haben sie auch nicht vom Baum des Lebens gegessen. Aber was haben sie gegessen? Alles andere, was wunderbar schmeckte da an Früchten im Garten Eden, das haben sie alles gegessen. Jetzt sage ich etwas. Hätten sie zuerst Christus gegessen, das heißt den Herrn, der ja gegenwärtig war, aufgenommen, hätten sie zuerst vom Baum des Lebens gegessen, dann hätte ihnen alle anderen Früchte des Gartens Gottes siebenmal besser geschmeckt. Verstehen wir das? Genau, was du vorhin gesagt hast. Wenn der Herr unser Ein und Alles ist und unsere Freude in ihm verwurzelt und gegründet ist, dann können wir uns an allen Kleinigkeiten so hundertprozentig freuen. Also dann schmeckt uns das besser und dann wäre der Angriff der Versuchung von Seiten der Schlange abgewendet worden. Aufgenommen. Ja. Und wir wissen, was das jetzt für uns bedeutet. Das eine Wort auf Christus in einem der prächtigen Psalmen heißt: Du, Christus, der Sohn Gottes, er ist gesalbt mit Freudenöl über alle seine Mitarbeiter, seine Genossen hinaus. Ja, wollen wir da nicht in sein Bild verwandelt werden? Gesalbt mit Freudenöl über alle seine Genossen hinaus. Wir sind das ja, unser Haupt, wir sind das seine Glieder. Dann haben wir gehört von Bemühungen, die göttlichen Maßstäbe in dieser Welt durchzusetzen, also da in der, wenn ich im Schulbereich, ne? Katastrophe. Da haben wir das Bild von dem Neveu, Neffen von Abraham namens Lot. Da lesen wir im Neuen Testament: Lot quälte seine gerechte Seele. Also er stand vor Gott so weit in Ordnung, er selber. Quälte seine gerechte Seele mit den Sünden der Sodomiter. Als er sich von Abraham trennte, schlug er seine Zelte gegen Sodom hinzu. Warum? Denn die ganze Gegend von Sodom und Gomorra war wie Eden der Garten Gottes. So war es einmal. Stellen wir uns mal sowas vor. Ja, und gerade dann, wenn es einer gefallenen Menschheit so gut geht, wie den Leuten von Sodom und Gomorra vor der Zerstörung, Eden, wie im Garten Eden, alles im Überfluss, das hat Lot ausgewählt, nicht? Die Gegend. Ja. Wie sieht es dann moralisch aus, wenn es einer Menschheit so gut geht, alles im Überfluss?
Amos heute.
Er schlug seine Zelte gegen Sodom auf. Eines Tages finden wir den Neffen Lot als Stadtrat in Sodom. Verstehen wir es? Er quälte seine gerechte Seele mit den Sünden. Er dachte, da muss ich ran und dem unheimlichen Geschehen steuern. Mit göttlichen Mitteln. So. Was passierte? Als die Engel kamen und verkündeten, aber rasch Lot sofort raus, seit der Nacht, führt Gott die Katastrophe durch. Meldet er das natürlich weiter, Frau und seine Verwandten, meldet das seinen zwei Schwiegersöhnen. Wisst ihr, was da steht? Wir müssen heute sofort raus, packt alles zusammen, sofort raus. Die waren überzeugt, der macht einen Witz, einen schlechten Witz. Der treibt Spott mit uns, haben ihn verlacht. Ne? Warum? Bis jetzt hat er verkündet, also wenn ihr so wandelt und das so macht, und dann kommt sicher langsam, aber sicher besser. Ja, und zuletzt haben das Reich Gottes da in Sodom und Gomorra. Ne? Bitte. Also nur als Beispiel, wie es nicht geschehen soll. Wir haben gehört, einfach unsere Gegenwart ist das Erste, was Gott benutzt, um zu wirken. Dann wirkt er in uns, durch uns. Dass wir uns in seine Gegenwart stellen, und dann strahlt er aus. Dann müssen wir nicht vor dem Spiegel, am Spiegel üben. Nun, prächtigstes Beispiel in dieser Schöpfung. Genügt es, dass die Sonne da ist, wie Gott sie hingesetzt hat, dass alles um sie her Leben und alles volle Genüge hat. Stimmt's? Was für Worte muss die Sonne machen? Was für Bewegungen und Handlungen muss sie vollziehen? Sie muss einfach da sein, in der Funktion, zu der Gott sie gesetzt hat. Sehr einfach. Ist das ein Krampf da bei der Sonne? Nein, das ist wohl wunderbar. Kleinigkeiten, damit schließe ich, auf die Gott achtet. Ja, vielleicht 20% haben das Geschichtlein schon gehört, also ihr Brüder sowieso. Ihr wisst ja, auch in meinem Alter gehe ich noch gern aufs Glatteis. Und zwar buchstäblich. Nicht? Da unten könnt ihr mich gelegentlich mal sehen. So. Es war während dem Zweiten Weltkrieg unsere sieben Kinder noch so, und man musste also sparen, was nur sparen heißt, um noch durchzukommen. Eines Abends, da wäre ich gern wieder mal auf die europaschönste Kunsteisbahn gegangen, aber da fährt zuerst eine Seilbahn rauf und dann der Eintritt, ich habe zusammengezählt. Also das so viel und das so viel machte damals einen Franken und 20 Rappen. Aber da war mir klar, das kannst du dir nicht leisten. Ja, dann habe ich also beinahe gewagt, Herr, du weißt ja, wie gern ich darauf ging. So ging es hin und her. Die Glocke läutet bei der Wohnungstür. Ich gehe ran, öffne, da steht ein Polizist da. Ich dachte, oh, sind Sie Herr Muhl? Jawohl, bin Herr Müller. Haben Sie vor einigen Tagen so einen großen Schlüsselbund gefunden und auf dem Fundbüro abgegeben? Jawohl, ja. Ich bringe Ihnen hier den Schinderlohn. 1,20 Franken. So. Glaubt ihr, dass ich dann wundervoll auf die Kunsteisbahn gefahren bin? Also, dem Herrn sei Dank, Lob und Dank. Es lohnt sich, ja, alles auf ihn zu werfen. Und ihm völlig zu vertrauen. Amen.
Weiteres Band leer.